Also wir haben gesehen, diese drei Gerichte als Beweis, dass Gott das Böse bestraft und dass er auch diese falschen Lehrer in der Christenheit einmal bestrafen wird. Zuerst das Beispiel mit den Engeln im Tartarus. Judas spricht auch darüber, ganz parallel, und sagt, dass diese Engel anderem Fleisch nachgegangen sei, wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Daraus wird deutlich, das sind also Engel, die haben Hurerei begangen. Im Alten Testament, in 1. Mose 6, wird ja gesprochen vor der Sintflut von den Söhnen Gottes, die die Töchter der Menschen sahen, dass sie schön seien. Und sie nahmen sie, welche sie sich erwählten, die haben ihnen Kinder geboren, und Mose erklärt, das sind die Männer von Ruhmes, diese Helden, diese Riesen. Und er sagt, das ist geschehen vorher und auch nachher. Das heißt, Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, sind in Menschengestalt erschienen. Engel können ja ganz verschiedene Gestalten annehmen. In Hebräer 1 wird gesagt, dass Gott sie zu Winden macht, zu Feuerflammen. Und die haben also eine sexuelle Beziehung zu Menschen gehabt. Das war ein Durchbruch durch die Schöpfungsordnung. Das war so schlimm, was diese Engel gemacht haben, dass Gott sie sofort gebunden hat. All die anderen Engel, die mit Satan einst abgefallen waren, die sind heute immer noch frei. Und die Bibel nennt sie die Dämonen. Sie sind böse Geister, aber die haben diese Sünde nicht begangen und darum sind sie heute noch frei. Das zeigt also, das Durchbrechen der Schöpfungsordnung ist in Gottes Augen ganz besonders schwerwiegend. Und was auch noch eindrücklich ist, von diesen Engeln heißt es, sie haben die Töchter der Menschen genommen. In 1. Mose 6. Vers 2, und da sahen die Söhne Gottes, Söhne Gottes ist auch in Hiob 1 und 2 ein Ausdruck für die Engel. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Die haben die geheiratet. Sie nahmen sie sich zu Frauen. Also das waren registrierte Partnerschaften. Und trotzdem nennt Judas das Hurerei. Und daraus wird klar, heute die Homosexualität ist ja auch ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Und gar nicht zu sprechen von Sodomie, was ja auch heute wieder mehr und mehr Aktualität bekommt. Also die Schöpfungsordnung wird durchbrochen, sogar bis zu den Tieren. Aber das sind Dinge, die sind selbst schändlich, um sie zu sagen. Nun, diese Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen und haben geheiratet. Also, wenn jemand meint, mit einer homosexuellen Partnerschaft, registrierten Partnerschaft oder in gewissen Ländern sogar eine Eheschließung, sei irgendetwas daran vor Gott legalisiert, hat sich getäuscht. Die haben auch geheiratet. Aber es war so schwerwiegend, wenn man das, was Gottes Plan ist in der Schöpfung, durchbricht, dann muss Gottes Gericht kommen. Und danach kam ja sogar die Sintflut über die ganze Welt. Also es zeigt auch, welchen Stand wir heute erreicht haben in unserer Gesellschaft. Man kennt das nirgends in den Kulturen der Stämme und Eingeborenen. Eine Partnerschaft zwischen Gleichgeschlechtlichen. Das ist nicht bekannt. Da muss man doch aufhorchen. Was ist denn in unserer Kultur geschehen? Und zwar in einer Kultur, die ganz stark durch das Christentum einst geprägt war. Das ist eben der letzte Abfall. Und Petrus bringt hier dieses Beispiel mit hinein. Und wenn wir denken, das wird heute bereits in Kirchen praktiziert, also diese homosexuellen Segnungen von Ehen, da sind also gerade Pfarrer und Pfarrerinnen gewisse, die hier Vorreiterrolle spielen wollen. Und darum ist dieses Beispiel, im ersten Moment könnte man denken, warum das Beispiel mit den Engeln? Was hat jetzt das mit den Irrlehren zu tun? Das hat sehr viel zu tun. Es geht hier um den Durchbruch der Schöpfungsordnung. Dann kommt die Sintflut als Beispiel, die ja eben eigentlich eine Folge war von all der Gewalt vor der Sintflut und eben dem Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Und schließlich das Gericht über Sodom und Gomorra. Ja, und das war ja auch ein Gericht wegen der sexuellen Sünden. Dort hat man übrigens nicht mehr geheiratet. Und die Homosexualität wird in 1. Mose 19 auch ausdrücklich erwähnt. Und so muss man sagen, also hier wird wirklich der Durchbruch der Schöpfungsordnung nochmals mit Sodom und Gomorra betont. Diese Dinge sind ja so richtig im Westen aufgekommen seit den 1968er Jahren, als diese Dinge ganz öffentlich in der sogenannten sexuellen Revolution propagiert worden sind. Dadurch wurde die Moral bei uns vollkommen verändert. Ich mag mich noch erinnern, wie als Kind es gesetzlich verboten war, ungeheiratet zusammenleben. Und heute ist es ein völlig normaler Stand der Gesellschaft geworden. Das war eben die Situation von Sodom und Gomorra. Ja, da sehen wir, wie aktuell das ist, eben gerade im Zusammenhang mit diesen falschen Lehren. Und wie diese Dinge heute eben in Kirchen bereits eben als normal hingestellt wird, das ist keine Sünde mehr. Obwohl nach der Bibel Konkubinat wird in der Bibel als Porneia, als Hurerei bezeichnet. Der Jesus sagt der samaritischen Frau, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie war 5-mal verheiratet, aber der 6. Mann war nur ihr Konkubinatspartner. Und der Herr sagt, das ist nicht dein Mann. Also man konnte ganz klar unterscheiden zwischen Eheschluss und Konkubinat, auch damals. Und so ist es also ganz beeindruckend, dass Petrus diese Beispiele bringt, weil heute in der liberalen Theologie werden alle diese moralischen Grundlagen der Bibel werden über Bord geworfen. Und was auch interessant ist, ich habe das nur am Schluss noch angehängt als Exkurs zu Sodom und Gomorra. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra mit den Städten Adama und Zeboim durch Schwefel und Feuer. Bereits William Albright, dieser große Archäologe des 20. Jahrhunderts, hat 1924 auf der jordanischen Seite am Südende des Toten Meeres Städte entdeckt und ein bisschen angeschaut. Das heißt, Babethra hat er angeschaut und hat das so datiert auf die frühe Bronze. Und das kann man mit der Zeit von Abraham in Verbindung bringen. Aber erst später wurde dann Babethra, so wie man es im Arabischen heute nennt, diesen Ort, durch Paul Lapp 1965 bis 1967 und dann später durch Walter Rast und Thomas Schaub 1973 und folgende ausgegraben. Und da kamen 6,8 Meter dicke Stadtmauern ans Licht. Ein Friedhof mit Tausenden von Menschen. Ein kananitischer Tempel mit Altar. Die Stadt war mit 2 Meter dicker Ascheschicht bedeckt. Es gibt klare Hinweise, dass das Feuer von oben her kam. Nicht von der Seite, wie beim Krieg. Und der Archäologe Brian Wood hat dann Babitra mit Sodom identifiziert. Südlich gibt es noch einen weiteren Ort, Esafi, der schon seit der byzantinischen Zeit identifiziert wurde mit Zoar, dieser kleinen fünften Stadt, die ja bei der Flucht von Lot verschont wurde. Und diese Stadt war nicht verbrannt. Aber Rast und Schaub haben drei weitere Städte gefunden mit Ascheschichten. Numeira, das wird identifiziert, kann man identifizieren mit Gomorra. Auch dort gibt es über 2 Meter dicke Ascheschicht. Und Feifa wird identifiziert mit Adama und Chanazir mit Zeboim. Und jede Stadt ist an ein Wadi gebaut. Es gibt auch geologische Hinweise, dass es dort ein ausgebranntes Ölbecken gibt mit viel Schwefel und Salz. Und so kann man sich denken, dass dieses Ölbecken zur Zeit von Abraham explodiert ist, sodass dann das alles Feuer und Schwefel als Regen über diese 4 Städte kam. Nicht über die 5, über die 4. Aber interessant ist, dass so die richtige Ausgrabung wurde gemacht 1965 bis 1967. Zum ersten Mal so gründlich, ja? Und dann kam 1968. Und hier lesen wir, dass Sodom und Gomorra eingeäschert wurden von Gott, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Ist doch eindrücklich. Und genau in dieser Zeit kommen diese Städte wieder ans Licht mit diesen eindrücklichen Ascheschichten darüber. Dann spricht aber Petrus in Vers 7 über Lot. Und den gerechten Lot rettete er, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Der Herr weiß die Gottseligen oder die Frommen, die Gottesfürchtigen, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Also Lot wird hier hingestellt als ein positives Beispiel. Er war ein Gerechter. Und es war für ihn kein Spaß, in Sodom zu leben. Er hat sich Tag für Tag innerlich gequält mit dem, was er hörte, also diese unflätigen Reden, und was er öffentlich sehen konnte. Aber hier wird erklärt, der Herr ist einerseits der Herr, der diese Dinge richtet, aber die Gottesfürchtigen, die kann er retten, so wie er den Lot schließlich bewahrt hat vor der Zerstörung der Städte. Vers 10. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige, sie erzittern nicht, Gewalten zu lästern, während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil wider sie beim Herrn hervorbringen. Diese aber, wie unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Also hier wird wieder immer wieder betont, dass der Aspekt der sexuellen Verirrung. Es ist also erstaunlich, wenn man das ganze Kapitel durchliest, wie oft gerade diese Dinge erwähnt werden. Und die sind tatsächlich in unserem heutigen Abfall so stark im Vordergrund. Und das eben sogar da, wo man sich Kirche nennt. Und weiter wird gesagt, also die lästern Gewalten. Im Judasbrief wird in der Parallelstelle klar, es ist damit gemeint Satan und seine Engel. Und da wird auch dort erklärt, während zum Beispiel der Engel Michael, der hat nicht gewagt, irgendein lästerndes Urteil über Satan zu sagen, als er eine Auseinandersetzung hatte, sondern einfach, der Herr schelte dich. Aber diese Leute, die spotten über den Teufel. Jetzt kann man mal mit liberalen Theologen sprechen. Der Teufel, was ist das? Oh, eine alte Vorstellung aus dem Mittelalter. Und so, das hat mit Realität überhaupt nichts zu tun, gibt's gar nicht. Böse Geister gibt's gar nicht. Ja, was ist denn mit Okkultismus und so? Ja, das muss man psychologisch sehen. Ja, und da wird auch gespottet über die Idee eben von finsteren Mächten. Aber Petrus sagt, die wissen gar nicht, worüber sie sprechen. Aber mächtige Engel wie ein Michael, die haben das nicht gewagt. Weiter, Vers 13, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten. Da sieht man, die sind wirklich unter den Christen. Welche voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen. Jesus erklärt in Matthäus 5, du sollst nicht Ehe brechen, ist bereits dann gebrochen, wenn das mit den Augen geschieht. Das ist gemeint mit Augen voll Ehebruch. Hiob sagt in Hiob 31, er war ein verheirateter Mann, er habe mit seinen Augen einen Bund geschlossen. Und so hat er nicht eine Jungfrau angeschaut, um sie zu begehren. Er wusste irgendwas, was sich gehört als verheirateter Mann. Aber da heißt es von ihnen Augen voll Ehebruch, indem sie unbefestigte Seelen anlocken. Das ist das Tragische, wie solche, die sich als geistliche Führer in der Christenheit sehen, wie die jungen Leuten sagen können, ist doch kein Problem heute. Heute ist eine andere Zeit. Heute sind wir modern oder so altmodisch wie in Sodom und Gomorra, kann man sagen. Das war ja vor 4000 Jahren. Also es ist nicht zwingend modern, oder? Wenn man so lebt wie vor 4000 Jahren. Und das war in Europa noch Jungsteinzeit. Sodom und Gomorra entspricht Jungsteinzeit in Europa, zeitlich. Das ist nicht gerade modern, wenn man so lebt wie in der Jungsteinzeit, ja? Aber dort war das ungewöhnlich. Das war in diesen Städten da, beim Toten Meer. Aber nicht die Allgemeinheit lebte so, wie Sodom und Gomorra. Unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt. Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Balaam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing, ein sprachloses Lasttier, mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Was auch auffällt, ist, es wird nicht nur immer wieder von der sexuellen Verwirrung gesprochen bei diesen Lehrern, sondern auch von ihrer Habgier. Das heißt, das Geld spielt auch eine wichtige Rolle. Und ich weiß, dass das ein wichtiger Punkt war für viele, gerade so ab der 68er Zeit, viele Linken haben sich gesagt, das ist super, ich studiere Theologie in Zürich an der Uni, dann habe ich einen Lohn, Größenordnung 10.000, das war damals natürlich noch mehr als jetzt, und eine freie Wohnung. Und man muss ja nicht unbedingt Seelsorge machen. Wir haben unglaublich viel Zeit. Sonntag eine Predigt, klar. Und aber auch nicht jeden Sonntag. Und da kann man politisch gut agieren. Das war ganz klar, warum viele Theologie studiert haben, weil man finanziell schön abgesichert ist. Und gerade diese Dinge, diese Habsucht wird da immer wieder erwähnt. Wie Bileam. Bileam wurde gerufen als Prophet, er solle doch kommen und das Volk Israel, das da auf der anderen Seite des Jordans gelagert hatte, zur Zeit Moses, bevor sie dann unter Josua ins Land gingen. Er soll sie verfluchen. Er wollte eigentlich nicht. Ich wusste, das geht eigentlich, geht wahrscheinlich gar nicht. Gott erlaubt das gar nicht. Aber da haben die Moabiter gesagt, es gibt super Lohn. Für Geld ist er gegangen. Also eben einen christlichen Dienst wegen dem Geld machen, das ist der Lohn der Ungerechtigkeit. Und dann hat ja seine Eselin ihm Widerstand geleistet. Ganz ungewöhnlich, ja? Das ist übrigens eines der wenigen Beispiele in der Bibel von Zungenreden, wo der Sprecher nicht wusste, was er sagte. Ja, es gibt noch das Beispiel mit der Schlange. Aber das war dann teuflisches Zungenreden, ja? Aber hier war das ein Eingreifen des Schöpfers, ganz ungewöhnlich in der Natur. Der Esel, die Eselin hat Bileam Widerstand geleistet. Vers 17, diese sind Brunnen ohne Wasser. Sie sollten eine geistliche Erfrischung sein, wenn sie Prediger sind des Wortes. Aber sie sind Brunnen und wenn man da etwas holen will, ist es einfach trocken. Nebel vom Sturmwind getrieben. Nebel, Regen nicht. Und trotzdem hat es Feuchtigkeit drin, aber es bringt nichts. Sieht nur so aus, als würde es was bringen. Aber es bringt in Wirklichkeit doch nichts. Welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze Worte der Eitelkeit aussprechend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Ihnen Freiheit versprechend. Das war das große Wort seit der 68er Bewegung. Freiheit. Man sprach von sexueller Befreiung und dabei wurde unsere ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Und jetzt weiß man nicht mehr, wie man die Ehefrau sanieren soll. Weil die kaputten Leute, die müssen ja auch leben von etwas. Und eben viele, die dort Geld entgegennehmen, die sind auf diesem Weg kaputt gemacht worden. Oder haben sich selber kaputt gemacht. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in dieser verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Gleiche dazu, Sprüche 26, 8. Ja, sind das Bekehrte? Wenn es Bekehrte wären, dann würde der Apostel nicht sagen, es wäre besser, sie hätten das nie erkannt. Nein, es wird auch nicht gesagt, die seien Bekehrte. Es gibt ja auch falsch Bekehrte, so Scheinbekehrung. Aber man müsste sagen, sind das Wiedergeborene? Sind das Auserwählte? Sind das Kinder Gottes? Nein, hier wird gesagt, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Sie haben erkannt, Jesus Christus ist der wahre Weg. Aber das reicht nicht. Und so gibt es viele Menschen, die sind erweckt. Sie erkennen, wie in Hebräer 10 und Hebräer 6, da wird auch von solchen gesprochen, die wieder abfallen, nachdem sie erleuchtet waren. Nachdem sie die Erkenntnis hatten. Aber es wird in beiden Stellen nie mit den eindeutigen Wörtern wiedergeboren. Kinder Gottes, Auserwählte und so weiter. Es gibt noch mehr eindeutige Ausdrücke. Nie werden diese gebraucht, sondern erleuchtet, erkannt. Und das ist gefährlich, wenn man nur bis zu dem Punkt kommt und dann wieder ins sündige Leben zurückkehrt. Dann geschieht es eben wie hier. Der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau Schwein ist ja unrein, nach 3. Mose 11, rituell, unrein, zum Wälzen im Kot. Auch das ein Drama, Menschen, die fast zum Glauben kommen und dann werden die durch solche falschen Lehren eben verführt und wieder eigentlich ins sündige Leben zurückverwiesen. Jetzt kommt der letzte Teil, 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Er sagt also, es ist ganz wichtig, ihr müsst achten auf das, was die heiligen Propheten gesprochen haben. Das sind die Propheten des Alten Testaments. Und auf die Worte, das Gebot des Herrn und Heilandes durch die Apostel. Das ist das Wort des Neuen Testaments. Also wir brauchen Altes und Neues Testament. Es gibt viele Christen, die denken, das Alte Testament, das ist nicht für das Christentum, das ist für das Judentum. Das ist vollkommen falsch. Das Neue Testament lehrt, wir müssen achten auf das Alte und auf das Neue. Und er sagt ausdrücklich, die heiligen Propheten, wir erinnern uns wieder an diese Lampe des prophetischen Wortes, die leuchtet. Wir brauchen das ganze Wort Gottes, um eben klar sehen zu können in einer Zeit der Dunkelheit, der moralischen Dunkelheit. Vers 3. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Heute kann man das immer wieder hören, wie Menschen spotten über evangelikale Christen, also solche, die glauben, die Bibel ist Gottes Wort, ist voll noch gültig, Jesus Christus kommt wieder. Und wir gesprochen, die glauben tatsächlich, Jesus käme wieder. Und dabei ist er 2000 Jahre lang ausgeblieben. Und die leben natürlich nicht vorbildlich, ja? Er sagt, die leben nach ihren eigenen Lüsten. Also die haben bereits eine Revolution hinter sich, eine Kulturrevolution. Die spotten. Und was sollen wir da tun? Ja, da können wir sie verweisen. Wunderbar. Jetzt bestätigst du noch die Bibel. Was? Natürlich, die Bibel sagt ja. Es wird eine Zeit sein, in der Endzeit, da werden solche Leute spotten, dass es noch Leute gibt, die glauben an eine Wiederkunft Jesu. Und übrigens, was ist die Endzeit? Ja, nach der Bibel ist die Endzeit die Zeit, in der die Juden aus aller Welt zurückkehren werden ins Land der Vorfahren. 1882 begonnen. Und genau in dieser Zeit kommen jetzt diese Spötter, die sagen, wo ist die Wiederkunft Jesu? Ja, und Petrus erklärt noch mehr, was ich noch erklären muss. Die sagen dann manchmal, ja, in der Bibel steht doch, dass Jesus Christus bald zurückkäme. Also es geht ja nicht mit 2000 Jahren. Aber ich habe das auch schon früher mal erklärt. Es kommt ja mehrmals in Offenbarung vor, Offenbarung 3, Vers 11, und dann auch Offenbarung 22, wo der Jesus sagt, ich komme bald. Aber das bald, entachy, heißt eigentlich in Schnelle. Das ist also adverbial zu verstehen, ich komme schnell, eilends. Das heißt, sein Kommen wird überraschend und plötzlich geschehen. Es ist eigentlich gar nicht korrekt zu sagen, ich komme in kurzer Zeit, sondern ich komme eilends, schnell, überraschend, plötzlich. Erklärt, es kommt ja mehrmals in Offenbarung vor, Offenbarung 3, Vers 11, und dann auch Offenbarung 22, wo der Jesus sagt, ich komme bald. Aber das bald, entachy, heißt eigentlich in Schnelle. Das ist also adverbial zu verstehen, ich komme schnell, eilend. Das heißt, sein Kommen wird überraschend und plötzlich geschehen. Es ist eigentlich gar nicht korrekt zu sagen, ich komme in kurzer Zeit, sondern ich komme eilends, schnell, überraschend, plötzlich. Und Petrus hat vorausgesagt, es wird so lange dauern, dass dann Spötter kommen, die sagen, das geht ja wirklich, also echt lang. Ja? Und interessant ist auch Matthäus 25, der Jesus erzählt das Gleichnis, ein Herr gibt seinen Jüngern Talente, sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Dann geht er in ein anderes Land. Später kommt er zurück und rechnet ab. Und damit vergleicht der Jesus, er war da, damals vor 2000 Jahren, hat seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, für ihn zu handeln, während er in den Himmel geht, in ein anderes Land, um dann später wieder zurückzukommen. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann wird abgerechnet. Aber dort in Matthäus 25 steht, nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück. Das steht schon im Matthäus-Evangelium, nach langer Zeit. Es musste lange gehen. Und wir wissen das auch aus Hosea 3, Vers 5, in dieser Zwischenzeit sollte ja das jüdische Volk zerstreut werden, um dann in der Endzeit wieder gesammelt zu werden im Land der Väter und einen Staat zu gründen. Aber in Hosea 3, Vers 5 steht, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein. Danach werden sie zurückkehren ins Land. Also es musste lange gehen, aber darum kündigt Petrus an, die werden so spotten. Warum spotten die so? Vers 5. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus dem Wasser heraus und bestehend inmitten der Wasser durch das Wort Gottes. Durch welche Wasser? Die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also Petrus sagt, ihnen ist der Schöpfungsbericht und der Sintflutbericht verborgen. Nicht wahr? Er bezieht sich auf 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann am dritten Schöpfungstag lesen wir, die Erde war ja vollkommen überdeckt von Wasser. Übrigens interessant, die Bibel nennt etwas, das nur Wasser ist, ohne Land, die Erde. Nicht eine Scheibe, die da schwimmt, ist die Erde, ja? Sondern das ohne Land ist die Erde. Und dann am dritten Schöpfungstag lässt Gott die Erde aus dem Wasser hervorkommen. Das war die erste Gebirgsauffaltung. Und so wird das Festland sichtbar. Das Trockene, ja, Bashar ist heute im Hebräischen der Ausdruck für das Festland. Das Festland wurde sichtbar. Entstand also aus dem Wasser heraus und bestand dann inmitten des Wassers als Kontinent. Und Petrus sagt, das ist geschehen durch das Wort Gottes. Aber durch dieses selben Wasser wurde später die ganze Welt überflutet in der Sintflut. Also mit anderen Worten, er sagt, sie glauben nicht das, was die Schöpfung anbetrifft, so wie es in der Bibel steht. Und sie glauben auch nicht, dass es eine weltweite Sintflut gegeben hat. Und darum glauben sie auch nicht, dass Gott jemals in der Zukunft plötzlich eingreift. Und weltweit eingreift und dann die Herrschaft übernimmt. Sie glauben das nicht, weil sie auch nicht glauben, dass es früher jemals geschehen ist. In der Schöpfung hat Gott weltweit gewirkt. In der Sintflut war das nach der Bibel ein weltweites Gericht. Bis 1800 glaubten praktisch alle Wissenschaftler in Europa an, und auch in Amerika, glaubten sie an die Schöpfungsgeschichte und die Sintflutgeschichte. Dann 1830 hat ein Rechtsanwalt, Charles Lyell, eine neue Theorie entwickelt. Nein, wir müssen die Erdschichten nicht erklären mit der Sintflut und solchen Folgekatastrophen, sondern wir können das einfach erklären durch Ereignisse, wie sie heute ablaufen, mit Erosion, durch Wasser, Wind und so weiter. Es hat nie eine Katastrophe gegeben. Und ein Jahr später kam Charles Darwin und hat auf Lyell aufgebaut. Er war ein Theologe, der bis zum Bachelor gegangen ist. Auch kein Biologe. Der eine war ein Rechtsanwalt, der die moderne Theologie begründet hat, und der andere war ein Bachelor-Theologe. Und der hat dann darauf aufgebaut und wollte auch die Entstehung des Lebens eben ohne Gott erklären. Und von da an wurde das in der intellektuellen Welt stark verbreitet und im 20. Jahrhundert breit in der ganzen Gesellschaft. So dass man heute sogar sagt, wer Schöpfung lehren will in der Schule, ist gesellschaftsgefährdend. Ja, es wurde ein Vorstoß gemacht in der EU und wurde so abgestimmt, das muss man verhindern, das ist gesellschaftsgefährdend. Weil die Kinder kommen ganz durcheinander. Man plötzlich sagt, oh, Gott hat das geschaffen. Anstatt, dass man ihnen die Wahrheit der Evolution vorstellt. Also, Petrus sagt voraus, in der Endzeit, das heißt in der Zeit, wenn die Juden zurückkommen, dann Matthäus 24 ist das die Zeit, wenn die Massenkriege kommen, der Zweite Weltkrieg, diese Hungersnöte als Folge der Weltkriege, diese Revolutionen, russische Revolution, chinesische Revolution und so weiter. Und in dieser Zeit auch der Seuchen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam gerade die spanische Grippe mit 70 Millionen Toten. Es ist unglaublich. 150 Punkte können wir zusammenstellen über die Endzeit, die sich alle in dieser Zeit erfüllt haben. Und dazu gehört eben auch, dass die Spötter in der Endzeit sagen, Jesus Christus wird doch nicht mehr kommen, es ist so lange gegangen, und sie glauben nicht mehr an die Schöpfungs- und die Sintflut-Geschichte. Aber nicht einfach, weil sie es nicht können, sondern es steht hier, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Man kann etwas nicht wissen, weil man es nicht will. Und ich habe mit einem ETH-Studenten längeren E-Mail-Verkehr gehabt bis jetzt, und er findet das ganz interessant, mal so mit einem Dozenten zu sprechen, der tatsächlich in der modernen Zeit noch so ein reaktionäres Weltbild hat und an die Schöpfung glaubt. Ich finde das echt interessant. Und aber er ist sehr aufgeklärt und nur auf Wissenschaft bedacht, und alles, was man von der Wissenschaft hier zeigen kann, das ist zuverlässig. Und dann habe ich ihm gesagt, Bruno Vollmert, der Nobelpreisträger für Makromoleküle, war einer der großen Chemiker des 20. Jahrhunderts. Er hat ein Buch geschrieben, dass das Makromolekül und das Leben, was Darwin nicht wissen konnte und was Darwinisten nicht wissen wollen. Und er erklärte, riesige, lange Ketten, die entstehen bei Molekülen, also wo Atome aneinandergereiht werden, die können in der Natur nicht entstehen. Aber zum Beispiel das Erbgut, das wir Menschen haben, das DNS-Molekül, das ist ja so ein riesen Makromolekül, wenn man das auseinanderzieht in der ganzen Länge, wäre es ein Meter. Aber schon beim Einzeller sind diese Moleküle so lang, es ist absolut unmöglich, schreibt Vollmert. In der Natur können diese Ketten nicht entstehen, die brechen immer ab. Also im Urozean, in der Ursuppe, die brechen immer ab. Und sobald sie wachsen, entstehen Nebenprodukte, die brechen es wieder ab. Es ist unmöglich. Und er sagt, wir kennen die Gesetzmäßigkeiten ganz genau zur Entstehung der Makromoleküle. Es geht nicht. Und am Schluss des Buches schreibt er, der Darwinismus ist ein schwerer Irrtum. Und ich habe ihm das geschrieben. Und er sagt, ja, vielleicht wird man eben einmal eben eine Situation entdecken, die wir heute noch nicht kennen, unter deren speziellen Umständen wäre das eben doch möglich gewesen. Das ist doch klar. Der will nicht. Und ich habe einen Mitschüler gehabt, seine Mutter war übrigens eine Mitschülerin von Rabin, dem israelischen Ministerpräsidenten. Ja, dieser Schüler hat mir gesagt, dem habe ich viel gefeitet. Also freundlich, ja, diskutiert. Und der hat mir gesagt, schau, ich würde es auch nicht glauben, auch wenn es stimmt. Ich glaube, ich habe im ganzen Leben noch nie einen angetroffen, der so ehrlich war. Der hat wirklich gesagt, ich will es nicht. Ja gut, später hat er dann wieder gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, das habe ich nie gesagt. Er wusste das schon nicht mehr, ja. Das war wahrscheinlich so ein Highlight zwischen dem durch. Ja, gut, wir gehen weiter. Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Gekrach. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, erwartend und sorgfältig bereitend die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Petrus sagt, die Schöpfung war eine Tatsache, die Sintflut, und es bleibt für die Zukunft, für das Ende der Welt, erst am Ende des tausendjährigen Reiches, mit der großen Drangsal und der Wiederkunft Christi beginnt der Tag des Herrn, der dauert durch das ganze Reich hindurch, und dann am Ende wird Gott diese Welt auflösen. Und er sagt hier, das wird im Feuer geschehen, nicht mit Wasser. Und es wird nicht nur die Erde, wie bei der Sintflut, sondern das ganze Universum, Himmel und Erde, werden in Feuer geraten. Die Elemente werden aufgelöst. Wow. Das war 2000 Jahre. Fast vor Einstein. Nicht wahr? Man glaubte ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Atome, die Elemente der Materie, dass die unteilbar sind. Darum haben die Griechen das genannt Atomon, das Unteilbare. Petrus sagt, der Fischer aus Galiläa mit dem großen Wortschatz, sagt, die Elemente werden aufgelöst. Im Brand! Ja, heute wissen wir, das gibt eine unglaubliche Energieentfaltung, wenn die Atome gespalten werden, aufgelöst werden. Wow, woher konnte das wissen? Ein Fischer. Und dann sagt er, im Gekrach, das ist also explosionsartig, wird das alles aufgelöst. Und noch mehr. Er sagt in Vers 12, die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Ja, das, ein anderes Wort für zerschmelzen ist Fusion. Kernfusion ist auch eine Entdeckung der modernen Physik des 20. Jahrhunderts, wie man Energie gewinnen kann. Man vermutet ja, die Sonne macht das durch Kernfusion, wobei es ist nicht mal bewiesen. Es gibt Dinge, die sprechen dagegen, und das haben wir noch nicht gelöst. Man weiß also nicht mal, wie die Sonnenenergie wirklich gemacht wird. Aber man weiß, dass Kernfusion funktioniert, ja? Und wie das geht. Der spricht von beidem. Kern, also Elementauflösung, Spaltung und Zerschmelzung. Das ist sensationell. Und er braucht nicht das falsche Wort Atom. Das hätte er brauchen können, to Atomon. Aber er braucht Stoicheion. Stoicheion kennen wir aus der, vielleicht aus der Chemie. Das kennen wir von Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man die Atome zu Molekülen, dann vielleicht zu Ketten, verbindet. Ja? Stocheion bedeutet im Griechischen einfach das Grundbestandteil der Materie. Aber es hat nicht diesen falschen Nebensinn von Atom. Wenn wir sagen, Atomspaltung, sagen wir eigentlich etwas Widersinniges. Das Unteilbare wird gespalten. Das ist einfach Sprachgebrauch, das ist kein Problem. Aber Petrus spricht korrekter als wir. Auch das ist doch erstaunlich. Und er sagt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. In Hebräer 1 wird gesagt, dass dieses Weltall, Himmel und Erde, wird umgewandelt werden. Verwandelt werden. Das heißt, Gott wird die ganze Materie des Weltalls auflösen durch Kernspaltung und Kernfusion und dann wird er dieses ganze Weltall umwandeln in einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Im tausendjährigen Reich wird Gerechtigkeit hier herrschen. Der Jesus wird die Gerechtigkeit durchsetzen, aber dann wird sie zu Hause sein. Das, sagt Petrus, das erwarten wir. Und wenn wir diese Dinge erwarten, dass Gott also einmal alles aus diesem Weltall verschwinden lassen wird, was an Sünde erinnert, ja, da wird auch die ganze Kunst, die eine schlechte Botschaft bringt, wird aufgelöst werden. Wenn die Atome aufgelöst werden. Es heißt ja, alle Werke auf der Erde werden verbrannt werden, Vers 10. Alles, was der Mensch kreativ gemacht hat, aber es war nicht zur Ehre Gottes, wird verschwinden. Und übrigens auch alles andere. Das zeigt auch, wie nichtig das ist, was wir, es ist nichts für die Ewigkeit, was wir hier bauen und konstruieren können. Das zeigt uns auch, welche Dinge sind wichtig, die bleiben und welche eben nicht. Und so sagt Petrus, ihr sollt eben einen gottesfürchtigen Wandel führen, schon heute, weil ihr wisst, dass diese neue Welt kommen wird, wo Gerechtigkeit wohnt. Und ihr sollt jetzt bereits ein Vorgeschmack sein von dieser neuen Welt in einer Umgebung, so wie Lot in Sodom. Ein Vorgeschmack der neuen Welt sein. Dann noch etwas, er sagt, eben die sagen ja, der Herr verzieht die Verheißung der Wiederkunft. Aber sie realisieren nicht, Gott ist langmütig. Vers 9, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle errettet werden. Also dieses lange Warten ist Gottes Langmut gegen uns Menschen, weil er uns immer noch die Gelegenheit gibt zur Umkehr. Und so wurde in diesen 2000 Jahren, wurde das Evangelium allen Nationen der Welt gebracht. Zum ersten Mal im 20. Jahrhundert sind alle Nationen erreicht worden. Und der Jesus sagt, Matthäus 24, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann kommt das Ende. Nation, ethnos im Griechischen, bedeutet nicht Stamm oder Volk. Es ist die größte soziale Einheit. Nicht wahr? Es gibt die kleinste Einheit, die Ehe, dann kommt die Familie, dann die Sippe, der Clan, der Stamm, das Volk. Es gibt viele Nationen, die bestehen aus vielen Völkern, wie Russland und Indien. Aber der Jesus sagt, alle Nationen werden erreicht werden mit dem Evangelium. Heute ist es Realität. Auch durch Transworld Radio, auch durch Internet, auch durch die Arbeit von Gospel Recordings, 5900 Sprachen und Dialekte sind mit Botschaften auf CD, Kassette zu erreichen. Heute, wenn Sie also irgendeinen Nachbarn haben, der einen eigenartigen Indianerdialekt spricht, und Sie können es mir sagen, ich kann Ihnen das wahrscheinlich über Gospel Recordings schnell beschaffen. Ja, heute ist es so, und der Herr sagt, alle Nationen sein Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Schon interessant, die Zeit, in der wir leben. Und dann sagt Petrus eben, der Herr ist langmütig. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Aber er sagt, er ist langmütig gegen euch, Vers 9. Aber Petrus spricht ja in beiden Briefen ausdrücklich zu Wiedergeborenen. In 1. Petrus 1, ab Vers 3 folgende, sagt er ganz klar, spricht er über die Wiedergeburt. Also nicht von solchen, die erleuchtet sind, ja? Wiedergeborene, sagt er, ist langmütig gegen euch. Ha. Es lohnt sich manchmal einfach über Dinge nachzudenken. Warum sagt die Schrift das so? Ja, wem tut es mehr weh, dass unsere Verwandten zum Teil nicht bekehrt sind? Ihnen oder uns? Ja, also, der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Also er weiß, wie stark das uns belasten kann. Da gibt es Frauen, die sind zum Glauben gekommen und ihr Mann nicht. Und sie beten jahrzehntelang. Das geschieht nicht. Er ist langmütig gegen uns, der er nicht will. Das ist sehr, sehr bewegend, wie der Herr an eben dieses Empfinden der Gläubigen denkt. Und er sagt weiter, ja, bei dem Herrn ist es sowieso ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Wow, Zeit ist nicht einfach Zeit. Früher meinte man, die Zeit sei absolut, die Zeit geht einfach voran. Und man kann auch nicht mehr zurück und man kann auch nicht nach vorne gehen. Und es ist überall genau gleich. Aber die Bibel sagt, Gott ist ewig. Er kennt die Zukunft, er ist, weil er nicht Raum und Zeit unterworfen ist, wie wir Menschen, wie die Tiere, die Pflanzen und auch übrigens die Engel. In Daniel 10 entschuldigt sich ein Engel, dass er 3 Wochen Verspätung hat. Die sind also auch Raum und Zeit unterworfen. Und der Satan sagt auf Gottes Frage in Hiob 1, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig, das ist nur Gott. Aber Einstein hat uns beigebracht, dass Zeit relativ ist. Sie ist abhängig von Raum und Zeit und dann sogar von Gravitation, von Anziehungskraft. Und Gott ist ihm nicht unterworfen und darum ist er nicht der Zeit unterworfen. Das heißt, nicht ein Tag ist 1000 Jahre. Also die Schöpfung ging 6000 Jahre. Sagen ja gewisse, 6000 Jahre, natürlich 13,7 Milliarden Jahre, aber jeder Tag ist ja eine Periode. Und schließlich heißt es ja in der Bibel wie 1000 Jahre. Aber 1000 Jahre ist immer noch näher bei 6 Tagen als bei 13,7 Milliarden Jahren. So geht das nicht. Nein, der Sinn ist der, Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Und das wusste er schon lange vor Einstein. So auch erstaunlich, ein Fischer aus Galiläa mit einem großen Wortschatz. Aber das zeigt eben die Inspiration des zweiten Petrusbriefes. Das konnten die frühen Christen nicht als Argument bringen für die Inspiration, wie sich die Prophetie erfüllt. Aber wir heute können das bringen. Dafür wussten sie mehr über Quellen, die bewiesen, dass der Brief von Petrus geschrieben ist. Und die haben wir nicht mehr. Dafür haben wir heute andere Argumente. Ja, und dann haben wir das bereits gelesen über die Paulusbriefe. Schön, Petrus sagt, unser geliebter Bruder Paulus hat euch geschrieben. Dabei hat er mal vor Jahren eine sehr harte Auseinandersetzung gehabt mit Petrus in Antiochien, Galater 2. Und Paulus hat ihn öffentlich zurechtgewiesen. Das ist etwas vom Schwersten, öffentlich zurechtgewiesen werden. Und das hat er verkraftet. Natürlich, er musste öffentlich zurechtgewiesen werden, weil er ein Apostel war. Paulus hätte das nicht gemacht bei irgendeinem Gläubigen. Da gilt das Prinzip, gehe zu ihm hin, zwischen dir und ihm soll das besprochen werden und so weiter. Aber das war anders. Und Petrus schreibt, unser geliebter Bruder Paulus. So groß, wie er das überwunden hat und eben annehmen konnte. Und jetzt kommt sein letztes Vermächtnis, Vers 17. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen oder Gottlosen oder Gesetzlosen, mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Der Vers ist so aktuell für unsere Zeit. Seit den 1960er Jahren kennen wir das, was es heißt, dieser Irrtum oder Irrwahn der Ruchlosen. Und wie stark ist die Gemeinde Gottes dadurch mitgerissen und angesteckt worden, in jeder Hinsicht. was Schönheitsempfinden entspricht, was, was Musik entspricht, was Lebensstil entspricht, was Lebenshaltung entspricht, was Arbeitshaltung, Pflichthaltung und so weiter entspricht, in allen Bereichen. Er sagt, Geliebte, der es vorher wisst, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Was sollen wir dann tun? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus, Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also wenn wir ihn im Wort Gottes suchen und eben mit ihm persönlich immer mehr und tiefer verbunden werden, als Herrn in unserem Leben, als unseren Retter, das bewahrt uns. Und so bleibt nur noch das Lob für den Sohn Gottes auf den Tag der Ewigkeit. Es ist schön, wir haben in diesem Kapitel verschiedene Tage gehabt, den Tag des Herrn, den Tag Gottes und den Tag der Ewigkeit. Der Tag des Herrn beginnt nach der Entrückung mit der großen Drangsalszeit und dann kommt die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus, und er wird als Herr auf dieser Erde 1000 Jahre herrschen. Und dann heißt es, am Tag des Herrn wird dann Himmel und Erde vergehen. Wenn der Tag des Herrn zum Abschluss kommt. Und dann wird gesagt, ein weiterer Vers, das wird geschehen in Vers 12, wenn der Tag Gottes kommt. Das heißt also, da, wenn das Weltall aufgelöst wird, da beginnt der Tag Gottes. Und Gott wird dann einen neuen Himmel, neue Erde schaffen und dann kommt der Tag der Ewigkeit. Es gibt noch mehr in 2. Korinther 6, ich habe ja die Stellen alle aufgeschrieben auf den Blättern. In 2. Korinther 6 spricht Paulus über die heutige Zeit und nennt sie der Tag des Heils. Das ist also diese Zeit seit dem ersten Kommen bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das ist die Periode, in der das Evangelium allen Nationen der Welt gebracht wurde. Und wo weltweit Gott die Chance anbot, dass Menschen durch Jesus Christus errettet werden, durchs Evangelium. Das ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Aber dann kommt der Tag des Herrn, danach der Tag Gottes und dann der Tag der Ewigkeit. Ja, wir wollen noch mit Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir die Bibel haben und dass dieses Wort sich selber als Wort Gottes erweist. Danke, Herr Jesus, dass es leuchtet als Lampe an einem dunklen Ort. Und wir bitten dich wirklich, dass auch dieses Studium des 2. Petrusbriefes uns eine echte praktische Hilfe ist, um diesen Fleiß, diese Energie, diese geistliche Entschiedenheit aufzubringen, um in unserem Glaubensleben zu wachsen. Zu wachsen in deiner Erkenntnis, um dich immer lieber zu bekommen und auch dein Wort. Und hilf uns, dass wir auch entgegen diesen gewaltig starken Zeitströmungen, dass wir bestehen können, verwurzelt in dir. Wir haben in uns selber keine Festigkeit. Wir sind auf dich geworfen, den Fels der Ewigkeit. Und so hilf uns wirklich, diesen Brief umzusetzen, um bereits in dieser Zeit eben ein Vorgeschmack zu sein von einer neuen Welt, in der dann einmal Gerechtigkeit zu Hause sein wird. Amen.